Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Ist doch alles gar nicht so schlimm, so sagt das Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam seit Wochen, wenn sie angesprochen wird auf das sogenannte Sicherheitsgesetz von China.
Hong Kong will remain to be a very free society where freedoms of expression, freedom of protest, freedom of journalism will stay. Because these are the core values of Hong Kong and are very much protected by the basic law.
Also, Hongkong ist und bleibt ein Hort der Meinungs- und Pressefreiheit, so sagt das Carrie Lam. Allerdings gibt es auch viele Leute, die sagen, nee, das ist ab jetzt vorbei mit der Meinungsfreiheit in Hongkong, nachdem die chinesische Regierung heute das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong ganz offiziell auf den Weg gebracht hat. Einschätzung dazu im Gespräch mit Steffen Wurzel, unserem Korrespondenten in Shanghai, mit dem ich kurz vor der Sendung gesprochen habe.
Ich bin natürlich befangen, weil ich Journalist bin. Und für mich, ich gebe ein Beispiel, hat sich heute schon was geändert. Es gibt natürlich den wichtigen Aspekt, wenn man über Hongkong berichtet, Wirtschaftspolitik. Hongkong ist nicht nur eine autonom regierte Stadt, die einfach Vorzüge in dieser und jener Art hat, sondern ist ja auch eine weltweit wichtige Finanzmetropole. So, es ist deswegen ganz normal für uns Reporterinnen und Reporter, dass wir regelmäßig mit Bankern reden. Zum Beispiel, ich habe heute den Chefökonomen einer japanischen Großbank angerufen, den ich mehrfach schon interviewt habe. Der hat mir heute zum ersten Mal gesagt, Steffen, wir können gerne sprechen, aber erstens nicht aufzeichnen. Zweitens, das ist alles off the record. Und drittens, ganz entscheidend, mein Name und der Name meiner Bank wird nicht genannt. Warum das Ganze? Ganz klar, weil seine Bank ihm eben gesagt hat, okay, du bist Hongkonger Staatsbürger, du bist potenziell auch in Gefahr, wenn du jetzt herziehst über dieses Gesetz, was ja auf den Weg gebracht wurde von der chinesischen Führung, dann bist du möglicherweise auch dran. So, wenn man einen Strich drunter zieht, ist es einfach ganz deutlich, dass natürlich die Meinungsfreiheit eklatant beschnitten wird. Das gilt im Großen, das gilt im Detail, im Kleinen. Und ich glaube, ich befürchte, das begreifen wir noch gar nicht so ganz, was das für uns China-Berichterstatter bedeutet.
Gibt es denn da ganz konkrete Regeln, was da für Journalistinnen und Journalisten gilt oder für Menschen eben, die bisher die Meinungsfreiheit auch stark ausgelegt haben? Also lässt sich da sagen, die und die Regeln gelten ganz konkret?
Nee, und das ist genau das Problem. Reporter ohne Grenzen zum Beispiel, die NGO, die sagt auch genau, das ist das Prinzip der festlandchinesischen Gesetzgebung, dass man ganz viel im Wagen lässt, weil das eben schon genügt für Zensur, für Selbstzensur und eben auch für Zurückhaltung von Reporterinnen und Reportern. Es gibt die englischsprachige Nachrichtenwebseite Hong Kong Free Press, die sind sehr aktiv, die berichten sehr viel über die Protestbewegung, über die Zivilgesellschaft ganz im Allgemeinen, muss man sagen. Und der Chefredakteur Tom Grundy, der hat mir das auch genauso gesagt. Er ist jemand, der immer dafür eintritt, Leute, testet diese roten Linien auch ruhig aus. Aber er fragt zum Beispiel, so als rhetorische Frage, können wir zum Beispiel künftig noch Leute filmen, die ein Transparent in der Hand halten, wo drauf steht, wir sind dafür, dass Hongkong unabhängig wird? Oder können wir künftig noch über Veranstaltungen berichten, wo Molotow-Cocktails irgendwo am Rande fliegen? Wir sind dann möglicherweise in Mitte. Das sind alles so Dinge, die großen Fragen, die sich stellen. Und ganz davon abgesehen gilt das natürlich auch im Kleinen. Es gab heute schon bei Twitter sehr viele Videos von Leuten, die zum Beispiel in ihrem Geschäft, also Geschäftsinhaber, die im Geschäft irgendein Poster aufgehängt haben, wo drauf steht, wir unterstützen die Protestbewegung. Diese Poster wurden heute schon abgenommen, weil eben gesagt wird, oh, ich will nicht hier in irgendeine Ecke gestellt werden und möglicherweise im Knast landen.
Und ist dann auch zu erwarten, dass sich die meisten Medien in Hongkong dann genauso lieber selbst zensieren oder ist wenigstens noch so ein bisschen Kritik an manchen Stellen irgendwie denkbar?
Also die Kritik, die ist, oder anders gesagt, die Medienlandschaft ist sehr breit aufgestellt. Es gibt die sehr staatsnahen Medien, die sowieso schon sehr unkritisch berichten. Es gibt aber auch so Beispiele wie zum Beispiel Apple Daily. Das ist die größte, wichtigste chinesischsprachige, kantonesischsprachige Zeitung in Hongkong. Die sind äußerst kritisch. Der Gründer und Herausgeber Jimmy Lai heißt der. Der hat schon gesagt, ich mache weiter, bis man mich hier wirklich von meinem Schreibtisch wegzieht. Der hat aber auch gut lachen, weil der so eine Art Selfmade-Milliardär der ist, der hat viel Geld, der kann wirklich auch ohne Geld verdienen zu müssen, ohne zum Beispiel auf Anzeigen angewiesen zu sein, einfach publizieren. Aber auch der zum Beispiel sagt von sich selber, und das ist wirklich interessant, ich gehöre vermutlich zu einem der ersten Ziele. Das heißt, wir können damit rechnen, dass die Behörden jetzt in den nächsten Tagen, Wochen gegen Jimmy Lai, diesen ja, Herausgeber von Apple Daily, dieser kritischen Tageszeitung, vorgehen werden. Und natürlich gibt es auch so Themen wie Internet, das ist nach wie vor unzensiert, man kann also weiter Dinge posten, man kann auf Twitter aktiv sein, man kann WhatsApp nutzen in Hongkong. Das sind im Vergleich zu Festlandchina positive Dinge, ja, aber der Trend, der ist das Entscheidende, der geht eben eindeutig in Richtung mehr Zensur, mehr Kontrolle und auch mehr Selbstzensur.
Und gelten die neuen Regeln eigentlich auch für ausländische Medien? Also kann das sein, dass zum Beispiel Sie selbst irgendwann mal angeklagt oder festgenommen werden, wenn Sie über China kritische Proteste meinetwegen in Hongkong berichten?
Völlig offen. Es ist aber natürlich so, dass ich hier in Shanghai, wo unser Sitz, unser Büro ist, natürlich sowieso damit rechnen muss, dass ich von vorne bis hinten digital überwacht werde, dass das den Vertreterinnen und Vertreter der Staats- und Parteiführung nicht gefällt. Aber da darf ich im Grunde keine Rücksicht drauf nehmen. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, dass das für meine Arbeit in Hongkong erstmal keine Auswirkung haben darf. Aber was zum Beispiel gut möglich ist, damit rechnen wir im Grunde hier in der Journalisten-Community, dass wenn wir nach Hongkong gehen, möglicherweise künftig auch so eine Art Akkreditierung brauchen, so eine Art Anmeldung brauchen, so eine Art Pressevisum brauchen. Das ist ja schon ein Riesenhickhack, sowas in Festlandchina zu bekommen. In Hongkong gibt es das bisher nicht. Gut möglich, dass das auf uns alle zukommt.
Es gibt noch einen Punkt, der mir gerade heute in der Berichterstattung wieder ziemlich aufgefallen ist. Und zwar, dass wir das Gesetz, um das es ja geht, dass wir das die ganze Zeit Sicherheitsgesetz nennen. Ist das wirklich der passende Begriff? Also zum Beispiel für Leute, die ja gegen China protestieren, bringt das gar nicht mehr Sicherheit?
Klar, ich versuche zum Beispiel auch immer, wenn es geht, vom sogenannten Sicherheitsgesetz zu sprechen, um das eben in Anführungszeichen sozusagen zu setzen. Klar ist das natürlich wie immer in China immer eine Sache der Perspektive. Aus Sicht der Staats- und Parteiführung in Peking geht es um Sicherheit, denn die fühlen sich in ihrer Existenz bedroht. Wir dürfen das nicht vergessen. Die Staats- und Parteiführung hat ein oberstes Interesse, nämlich die Herrschaft der kommunistischen Partei in China über China sicherzustellen. Die sind nicht demokratisch legitimiert und die haben einfach keine anderen Möglichkeiten als solche sogenannten Sicherheitsgesetze, um ihre Macht, um ihren Machtanspruch zu schützen. Also aus deren Sicht geht es um Sicherheit, ja, um die Sicherheit ihrer selbst. Aber natürlich, wenn man die Menschen in Hongkong fragt, dann zeigen die mit dem Vogel oder zeigen die einem den Vogel und halten das natürlich für eine Farce. Aber wenn es nur um den Namen ginge, ich glaube, das ist das geringste Problem aus Sicht der Menschen in Hongkong.
Mein Steffen Wurzel, unser Korrespondent über das sogenannte Sicherheitsgesetz, das die Meinungsfreiheit in Hongkong deutlich beschränken könnte und auch Folgen haben dürfte für Journalistinnen und Journalisten. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich bin eine Kartoffel. Ich bin ein weißer Deutscher ohne Migrationshintergrund. Und außer mir gibt es in den Redaktionen in Deutschland noch sehr, sehr viele andere Kartoffeln. Das heißt, besonders divers geht es da nicht zu. Das bemerken und kritisieren zum Beispiel auch die wenigen schwarzen Journalistinnen, die es gibt in Deutschland. Und wie schwarze Journalisten den Redaktionsalltag erleben und was sich ihrer Meinung nach ändern sollte, unter anderem darum ging es bei der Jugenddigitalkonferenz TINCON. Pia Behme hat zugehört.
Schwarze Menschen werden auch am Arbeitsplatz mit Rassismen und Vorurteilen konfrontiert. Der Arbeitsalltag schwarzer Journalistinnen und Journalisten unterscheidet sich daher von dem ihrer weißen Kolleginnen und Kollegen. Das fange schon beim Arbeitsaufwand an, sagt Alice Hasters. Sie arbeitet unter anderem für die Tagesschau und den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die von schwarzen Journalistinnen und Journalisten vorgeschlagenen Themen würden oft als zu nischig abgetan, weil keine der weißen Personen in der Redaktion ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Um solche Themen müsse man dann kämpfen und dafür Zeit investieren, sagt Hastas.
Egal wie man es dreht, hat man auf jeden Fall mehr Arbeit als die weißen KollegInnen, weil man irgendwie versucht, in den Redaktionen Kämpfe zu kämpfen, dann aber auch das, was man da nicht unterbekommen hat, trotzdem zu platzieren, damit die Redaktionen wiederum auf anderem Wege darauf aufmerksam werden und so weiter.
Etwa über soziale Netzwerke wie Twitter. Dort Gehör zu finden und eine Reichweite aufzubauen, ist ebenfalls zeitaufwendig. Gleichzeitig werden schwarze Journalistinnen und Journalisten häufig auf bestimmte Themen beschränkt und zu Rassismus- oder Afrika-ExpertInnen erklärt. Das bringe viele von ihnen in einen Zwiespalt, sagt Malcolm Ohanwe. Er arbeitet für den Bayerischen Rundfunk und produziert den Podcast Kanakische Welle.
Man will es machen, weil bevor es jetzt jemand anders Kacke macht, macht man es selber. Aber man möchte ja nicht immer nur diese Themen machen.
Also mache man häufig beides. Besonders beim Berufseinstieg sei es einfacher, mit Rassismusthemen Aufträge zu bekommen.
Bei mir war es am Anfang so, dass ich von alleine dann so gepolt war, dass ich diese Themen vorgeschlagen habe, weil ich irgendwas gefühlt hatte, okay, damit wirst du im ehesten durchkommen.
Ayman Abdul Aziz Said ist unter anderem Reporter bei dem Reportageformat Steuerung F im öffentlich-rechtlichen Jugendangebot Funk. Er erzählt von einer positiven Erfahrung.
Und dann habe ich ein Thema vorgeschlagen, da ging es so um Rassismus irgendwie im Osten, so ein Selbstversuch. Und dann hat mir expliziter Redakteur, weißer deutscher Mann, gesagt, das kannst du gerne irgendwann machen, das wäre mein erster Film für dich gewesen. Aber mach doch erstmal was, was absolut nichts mit deiner Hautfarbe zu tun hat, weil ich will nicht, dass du gebrandet wirst und ich weiß, dass du jedes Thema genauso gut bearbeiten kannst wie alle anderen hier auch. Deswegen mach doch erstmal was anderes.
Wenn die Perspektive einer schwarzen Person für ein Format gefragt ist, werde die oft einzige schwarze Person in der Redaktion vor und hinter der Kamera gebraucht, sagt Alice Hasters, die für die Tagesschau und den RBB arbeitet.
Da merkt man auch, es sind zu wenig. Man kann es nicht allein bewerkstelligen.
Mit einer schwarzen Person in der Redaktion ist Diversität längst nicht erreicht. Das zeigt auch ein Blick in die Führungsetagen deutscher Massenmedien. Laut einer Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen haben nur 8 der 126 befragten Chefredakteurinnen und Chefredakteure einen Migrationshintergrund. Genauer gesagt einen europäischen Migrationshintergrund. Keine der Führungspersonen ist schwarz.
Ich erkläre mir das immer so ein bisschen, als ob es so eine zweistufige Repräsentation ist. Das eine eben immer als Talent, als Gesicht.
Anna Duschime ist Redaktionsleiterin bei der Produktionsfirma Steinberger Silberstein, die verschiedene Formate für Funk, ARD und ZDF produziert.
Das andere sozusagen hinter den Kulissen, redaktionelle Mitbestimmung, irgendwie Redaktionsleitung zu machen und die Inhalte zu bestimmen, das ist oft ein dorniger Weg für schwarze Journalisten oder für Journalisten of Color.
Wenn schwarze Journalistinnen und Journalisten vor allem vor der Kamera eingesetzt werden, besteht laut Malcolm Ohanwe die Gefahr, dass alte Machtstrukturen aufrechterhalten werden.
Die Talents sind die, die du am leichtesten immer entfernen kannst. Also wir haben ja alle eine Ausbildung gemacht oder sie haben uns etabliert, auch als AutorInnen. Aber wenn du nur immer Gesicht oder Talent bist, irgendwann ist deine Saison zu Ende, aber die machen weiter, die treffen die Entscheidungen.
Er plädiert daher dafür, angehende JournalistInnen of Color nachhaltig zu fördern und auszubilden, damit sie redaktionell mitentscheiden können. Generell brauche es mehr strukturelle Veränderungen, sagt Alice Hasters.
Viele Redaktionen, glaube ich, denken, mit der Diversity ist es so, da wo jetzt mehrheitlich weiße Menschen sind, setzen wir einfach unterschiedliche Menschen mit Diskriminierungserfahrungen rein. Zack, Diversity, fertig. Aber so ist es ja nicht. Damit muss eine strukturelle Veränderung einhergehen. Es muss ein bestimmtes Wissen in den Redaktionen vorhanden sein. Es müssen andere Strukturen geschaffen werden, die eben gewappnet sind, zum Beispiel Community Management.
Gewappnet beispielsweise gegen rassistische Hate Speech, sodass Redaktionen Anlaufstellen für schwarze Kolleginnen und Kollegen werden, die im Netz angegriffen werden und ihnen Rückendeckung geben können.
Und die Redaktionen werden in diese Situation kommen, Haltung zeigen zu müssen.
Ja.
Und zeigen zu müssen, wo stehen wir in diesem gesellschaftlichen Diskurs.
Wobei es auch Gegenbeispiele gibt, was die Haltung angeht. Allerdings müssen wir dafür kurz mal raus aus Deutschland und rüber gucken in die USA. Es ist nämlich so, dass die Moderatoren der Late-Night-Shows im US-Fernsehen, dass die in den letzten Wochen ganz schön viel Haltung gezeigt haben. Und es kommt noch etwas dazu, sie waren vor allem auch sehr viel ernster und nachdenklicher unterwegs als sonst. Das ist unserem Korrespondenten Markus Schuler aufgefallen, als er sich so durchgesäppt hat durchs Nachtprogramm.
So, to my right, there is an old white cop standing on the side of the road.
NBC Late Night Talker Seth Meyers hat während der Proteste in den USA jeden Abend seine Chefautorin Amber Ruffin erzählen lassen. Sie ist schwarz und berichtete vor einem Millionenpublikum, wie sie mit dem täglichen Rassismus in den USA aufgewachsen ist.
Blasting rap music and he chooses me.
Der Polizist hat mich angeschrien, als ob ich jemand ermordet hätte.
Like on a scale of 1 to 10, he is at a 27.
Es sind die kleinen Geschichten und die persönlichen Aussagen, die viele der US-Talkshows derzeit so sehenswert machen. Wegen der Pandemie senden die meisten Moderatoren von zu Hause aus. Es gibt kein Publikum, das klatscht, keine Band, die einen Tusch spielt und unterbricht.
It appears America isn't just dealing with a deadly strain of coronavirus, it's also dealing with a deadly strain of stupidity.
Das ist der aus Südafrika stammende Comedian Trevor Noah. Er moderiert bei Comedy Central die Daily Show.
We're always like, yeah, I know it's not looking good right now, but
wir haben immer gesagt, wenn der Sommer kommt, dann wird alles wieder gut, und als der Sommer dann da war und sich nichts gebessert hat, haben die Leute gesagt, egal, ich gehe trotzdem zum Strand.
I'm still going to the beach. So,
bei Noah findet die Daily Show ihre Fortsetzung in seinem Twitter-Stream. Mehr als 10 Millionen Menschen folgen ihm dort. Hier ist der Comedian oft ungeskriptet und nachdenklicher. Zum Beispiel kurz nach dem Tod von George Floyd, als Hunderttausende in den USA auf die Straße gingen.
And by the way, I should mention that all of this is like against the backdrop of coronavirus, you know?
Und das alles geschieht vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Die Menschen sind zu Hause, viele haben ihre Arbeit verloren. Sie versuchen gerade so über die Runden zu kommen. Und dann haben wir eine Führung, die überhaupt keinen Plan hat, die nicht weiß, wie es hier weitergeht. Die Comedians erreichen Zuschauerschichten, von denen CNN oder Fox News nur träumen können, weil sie unterschiedliche Altersgruppen und Milieus ansprechen. Der 34-jährige Hassan Minhaj, Moslem mit indischen Eltern, hat auf Netflix ein jüngeres Publikum als zum Beispiel der weiße 56-jährige Stephen Colbert, der im linearen und behäbigen CBS-Fernsehen The Late Show moderiert.
While cases in other parts of the country are rising, New York, New Jersey and Connecticut are
Die Infektionen steigen wieder im ganzen Land. New York, New Jersey und Connecticut verlangen von allen Besuchern, dass sie sich 2 Wochen in Quarantäne begeben. Und wen juckt es nicht? Genau, Donald Trump. Der will in Bedminster in New Jersey golfen. Er muss nicht in Quarantäne, denn das Weiße Haus sagt, der US-Präsident ist kein Zivilist.
Is not a civilian.
Einziges Manko, es gibt derzeit keine weibliche Moderatorin. Eines haben die Late-Night-Talker der großen Sender und Videoplattformen gemeinsam. Sie halten ihren Landsleuten nicht nur einen Spiegel vors Gesicht, sie sind sich auch in ihrem strikten Anti-Trump-Kurs einig.
Und dieser Kurs, der lässt sich in den meinungsstarken Late-Night-Shows im Moment besonders oft erkennen. Markus Schuler war das aus den USA. Journalismus gibt es nicht nur zum Lesen oder zum Hören. Journalismus kann man sich auch angucken, weil auch hinter Fotos journalistische Arbeit stecken kann. Das beweist in Deutschland unter anderem die Hochschule Hannover. Die hat einen eigenen Studiengang zum Thema Fotojournalismus im Angebot. Und die veranstaltet auch immer wieder Festivals zum Thema. Zum Beispiel das Festival für jungen Bildjournalismus. Das hat in den letzten 2 Wochen ungefähr im Netz stattgefunden. Und Agnes Bührig, die war für uns mit dabei und hat zum Beispiel reingehört, was die Zukunft des Fotojournalismus angeht.
Vor allen Dingen müssen visuelle Geschichten Erzähler und Erzählerinnen in der Zukunft sehr flexibel sein. was Erzählweisen, was Medien betrifft, aber eben auch Geschäftsmodelle, Erlösmodelle, um auf dem Markt bestehen zu können.
Der Fotochef des Magazins Geo, Lars Lindemann, erzählt, wie man mit Reportagefotografie am Markt bestehen kann, im Podcast. Denn das Festival wurde erstmals komplett im digitalen Raum durchgeführt. Es gab tägliche Live-Talks im Internet mit Vertretern der Branche zu 10 Themen. Sie reichten von Stereotypien im Bildjournalismus über das visuelle Geschichtenerzählen bis zum Krisenmodus der Fotografie dieser Tage. Er traf freie Fotografen nach dem Runterfahren des öffentlichen Lebens hart, sagt Lutz Fischmann, Geschäftsführer des Fotografenverbandes Freelance.
Sie sehen das an dem dünner werdenden Magazine, weil die Anzahl an Kunden fehlen, auch deutlich weniger Aufträge verteilt wurden. Allerdings ist es so, es gibt ja eine Umfrage zu freien Fotografen, dass fast 80% einen Umsatzrückgang zwischen 50% und 100% hatten und um die 60% ihre Tätigkeit gar nicht mehr ausüben konnten. Also so dramatisch ist das.
Unter 1200 Bewerbungen aus 93 Ländern wurden 50 Fotoreportagen auf die Internetplattform des Festivals hochgeladen. Sie spiegeln internationale Konflikte wie die Studentenproteste in Hongkong und die Rodung der Regenwälder in Brasilien, aber auch Selbsterlebtes wie sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Unter den Bildern geben die Ausstellenden in Text und Video Auskunft über ihre Arbeit, doch der persönliche Austausch fehlt, über das aggressive gesellschaftliche Klima etwa, das Lutz Fischmann beobachtet.
Die Situation für Fotografen ist gefährlicher geworden auf der Straße. Es fing mit Pegida an und das hört eben heute noch nicht auf. Und wir sind tatsächlich sogar im Gespräch mit Polizeidienststellen gewesen, also auf Landesebene, um auch da mehr Sensibilität dafür herzustellen, dass die Grundrechte, die Freiheit der Berichterstattung auch von der Polizei unterstützt wird.
Doch die Krise gibt auch Impulse für den Fotojournalismus, sagt Amelie Schneider, Leiterin der Bildredaktion des Wochenmagazins Die Zeit. Sie ist eine der Experten und Expertinnen, die die Portfolios der jungen Bildjournalisten während des Festivals beurteilt und ihnen Tipps für die Vermarktung gegeben haben. Nach einer ersten Zeit sozialer Distanzierung hätten sich die Protagonisten von Fotoreportagen den Fotografen durchaus wieder geöffnet, sagt Amelie Schneider.
Es gab dann auch regelrechte Trends, die man auch im New York Times Magazine oder international wahrgenommen hat, dass Fotografen angefangen haben, durch Fenster zu fotografieren. Das ist richtig ein eigenes Genre geworden, Porträtfotografie in Zeiten von Corona.
Was daraus wird, könnte sich in 2 Jahren zeigen, bei der hoffentlich wieder analogen nächsten Ausgabe des Lumix-Festivals in Hannover. Einziger Trost, die Bilder, Podcasts und Expertengespräche des Jahres 2020 bleiben noch eine Weile online.
Und zwar auf der Homepage des Festivals auf lumix-festival.de. Da gibt es wirklich eine ganze Menge Beispiele an aktuellem Fotojournalismus.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Schönen guten Tag, ich bin Marcel Auermann, der Gesamtchefredakteur des Nordbayerischen Kurier, der Frankenpost und der Neuen Presse in Coburg. Unser Aufmache-Thema morgen ist die Mehrwertsteuersenkung, die in Kraft tritt. Allerdings gibt es deutliche Kritik von den Industrie- und Handelskammern in Oberfranken. Es wird vor allem die kurze Laufzeit der Mehrwertsteuersenkung kritisiert, aber auch der hohe bürokratische Aufwand. Vor allem, weil etwa die Kassensysteme aktualisiert werden müssen und die Preisschilder verändert. Und in 6 Monaten steht die gleiche Prozedur wieder an.
Marga Minko ist eine der wichtigsten Schriftstellerinnen der Niederlande. Und ihre Bücher sind auch in über 20 andere Sprachen übersetzt worden, unter anderem auch ins Deutsche. Um 2 von ihren Romanen geht es nach 16 Uhr im Büchermarkt. Um 2 Romane, die sich mit der Zeit der deutschen Besatzung in den Niederlanden beschäftigen. Neues aus der Medienwelt gibt es dann morgen wieder ab 15.35 Uhr bei Medias Res und selbstverständlich rund um die Uhr auf deutschlandfunk.de/mediasres. Bei Twitter sind wir auch, da heißen wir @dlfmedien. Ich bin Christoph Sterz, noch einen guten Dienstag.